SRF 1.
SRF 1.
Gotthardstrassentunnel vor 20 Jahren. Ein Lastwagen streift die Tunnelwand und kollidiert mit einem anderen Lastwagen. Die Fahrzeuge fangen an zu brennen. Der damalige Leiter des Gotthardtunnels redet von einem Inferno.
Das wäre wie ein Ofen, praktisch. Wir waren alle in Panik. Ja, ich muss raus, ich muss weg. Und fertig. Oder?
11 Menschen kommen bei dem schlimmsten Tunnelbrand der Schweiz ums Leben. In der Sendung «Treffpunkt» fragen wir heute, was ist seit dem Tunnelbrand vor 20 Jahren in den Schweizer Tunnel passiert? Was hat man daraus gelernt und wie sicher sind heutzutage die Schweizer Tunnel? Wichtige Fragen, die wir stellen. Schliesslich ist die Schweiz ja das Land mit den meisten Strassentunneln der ganzen Welt. Von mir, Dani Vorler, einen schönen guten Tag. Auch sitzt hier mit Amy MacDonald und This Pretty Face.
Amy MacDonald, immer wieder gern gehört auf SRF 1.
Es ist der schlimmste Tunnelbrand in der Schweizer Geschichte. Der Brand im Gotthard-Strassen-Tunnel vor 20 Jahren.
Verkehrsinfo DRS von 12.40 Uhr. A2 Luzern-Gotthard-Chiasso. Der Gotthard-Tunnel bleibt wegen eines Unfalls in beiden Richtungen gesperrt.
Bei Frontalkollision von zwei Lastwagen ungefähr 1 Kilometer vor dem Südportal ist ein Brand ausgebrochen.
Schwarzer Rauch am Gotthard-Südportal auch noch Stunden nach dem Unfall.
Nach der Frontalkollision zweier Lastwagen brach im Tunnel offenbar Panik aus.
Es heisst sicher höchste Alarmstufe für die Einsatzkräfte, die vor Ort sind.
Ich war im Tunnel drin. Plötzlich war der Rauch. Ich habe nichts mehr gesehen.
So hat es damals tönt in den Medien, das Inferno hat das ganze Land auch erschüttert, aber auch aufgerüttelt. Olivia Gäwiller aus der SRF1-Redaktion, mal Blick zurück an dieser Stelle. Was hat der schlimme Unfall denn ausgelöst?
Ja, vorweg, neben dem Brand im Gotthard-Strassentunnel sind innerhalb weniger Jahren auch andere sehr schlimme Brände im Tunnel passiert. Mont Blanc, Tauern und auch Via Mala, wo zusammen 71 Menschen gestorben sind. Darum war man schon dran, die Sicherheit zu verbessern in diesen Tunnels. Und im Fall des Gotthard-Strassentunnels war es so, dass man zuerst mal zwei Monate den ganzen Tunnel gesperrt hat. Die Sicherheit des Tunnels ist aber damals eigentlich als gut eingestuft worden und hat darum zuerst mal versucht, die Gefahr einfach einzudämmen, indem man ein Einbahnsystem eingeführt hat für die Lastwagen. Mit mässigem Erfolg. Es hat viel Stau gegeben und hässige Lastwagenfahrerinnen und Fahrer.
Lange Staumeldungen auch.
Ja, genau. Und eben auch bei Lastwagenfahrerinnen und Fahrern, Zeit ist Geld. Und dementsprechend ist das jetzt wirklich nicht gerade der Plan A gewesen. Und man hat dann eben auch herausgefunden bei den Untersuchungen, dass die Ventilation den Brand mit ausgelöst hat.
Man hat also doch müssen über Bücher in Sachen Sicherheit.
Und zwar hat man sich zum Ziel genommen, alle Tunnel aufzurüsten in Sachen Sicherheit, die länger sind als 600 Meter. Und das Nachrüsten dauert immer noch an. Also bis 2025 wäre das Ganze um die 1,6 Milliarden Franken gekostet haben. Das Ganze Nachrüsten, das ist die Zahl vom Bundesamt für Strassen Astra.
Aber vielleicht noch ein bisschen konkreter. Wie hat man den beim Gotthard-Strassentunnel aufgerüstet, nachgerüstet.
Ja, genau, das eine ist eben das Lüftungssystem, das man dann neu installiert hat. Man hat eine andere Beleuchtung eingeführt. Man hat jetzt hellere und zwei Leuchtbänder am Boden gemacht, Markierungen angepasst, neue Notrufe und Funkanlagen auch eingebaut und einen Tropfenzähler eingerichtet. Der reguliert die Anzahl von Lastwagen, die gleichzeitig im Tunnel innen sind. Und es gibt auch ein Thermoportal, das die Temperatur von diesen Lastwagen messen und stoppt, wenn sie z.B. einen überhitzten Motor oder Bremsen haben. Weil das sei eine häufige Brandursache, so die Astra. Und die zweite Röhre, das war ja auch immer ein grosses Diskussionsthema gewesen. Ab 2032 verhindert dann eben die zweite Röhre auch den Gegenverkehr, wo eine weitere Gefahrenquelle halt bis jetzt war.
Da ist also einiges gegangen, zumindest jetzt fokussiert auf den Gotthard-Strassentunnel. Dankeschön für den Überblick, Olivia Gäwiller. Was für Massnahmen machen grundsätzlich Strassentunnel sicherer und wie sicher sind unsere Schweizer Tunnel? SRF 1 fragt nachher beim Tunnel- und Brandschutzexperten Rune Brandt. Gerade in wenigen Minuten hier in der Sendung Treffpunkt.
Bye.
Ein Titel, den man eben auch immer und immer wieder hören kann. Und der Fakt einfach, Lynyrd Skynyrd mit «Sweet Home Alabama» gehört hier auf SRF 1 am Freitagvormittag. Vor 20 Jahren kommt es im Gotthard-Strassentunnel zu einem verheerenden Brand. Mit 11 Toten ist es der schwerste Unfall, der im Gotthard-Tunnel passiert ist. Zwei Lastwagen krachen frontal zusammen, ein Tank geht in Flammen auf und für die Feuerwehr gibt es kein Durchkommen. In der heutigen Treffpunktstunde fragen wir uns, wie steht es um einen Brandschutz in Tunnel heute? Vorstellen kann ich euch jetzt einen Experten auf diesem Gebiet. Der Rune Brandt ist Tunnel- und Brandschutzexperten und seit 25 Jahren im Einsatz, überall in allen möglichen Tunnel in ganz Europa, primär aber in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Schönen guten Morgen, Brandt.
Guten Morgen.
Ist Brandt eigentlich Künstlername bei euch?
Ich heiße halt so.
Ja, aber da werden dann schon etwas angezündet.
Ja, genau. Ja. Genau.
Sag einmal, Rune Brandt, als Tunnel- und Brandschutzexperte, wenn ihr hier in der Schweiz durch einen Tunnel durchfahrt, wie tut das so bei euch? Wie sicher fühlt ihr euch?
Ich fühle mich sicher. Ich tue das, was jeder machen soll. Ich schaue, wo sind die Notausgänge. Die sind ja markiert mit diesen grünen Schildern und den grünen Rahmen. Und das kann man sich auch daran angewöhnen, auch wenn man in einem fremden Gebäude ist oder im Flugzeug, hat man ja immer die Instruktion. Nee. Wo sind die Notausgänge für den Fall der Fälle?
Und das gibt euch schon genug Gelassenheit?
Das gibt mir genug Gelassenheit. Ich schaue auch nach dem Lüftungssystem, weil das mich halt interessiert. Gibt es eine Rauchabsauchung, wie im neuen Gotthard-Straßentunnel, durch Klappen gezielt, dann weiß ich, wird nicht eine große Rauchausbreitung geben. Und das gibt das schon automatisch große Sicherheit.
Trotzdem, Herr Brandt, übrigens geschrieben mit DT, gell? Also, genau. Kann man es doch noch richtig verstehen. Trotz dieser Sicherheitsnachrüstungen ist jeder fünfte Tunnel in der Schweiz vor 10 Jahren noch nicht auf dem neuesten Stand gewesen. Vor 10 Jahren. Wie sieht es denn jetzt aus?
Ich denke, das ist alles nachgeholt. Also in der Schweiz hat man wirklich ein intensives Programm gemacht für Nachrüstung. Was kann man schnell machen? Das war man auch dran, dazu mal mit Gotthardstraßentunnel. Man war nicht ganz fertig, leider. Was länger gedauert hat, ist eben die Notausgänge zu bauen. Also einen Sicherheitsstollen parallel zum normalen Tunnel, falls es ein einröhriger Tunnel. In Gotthardstraßentunnel gab es das die ganze Zeit. So grundsätzlich war die Sicherheit hoch. Aber man muss sich selber in Sicherheit bewegen.
Also gefällt hat es ja, wenn ich das richtig verstehe, vor allem am Weg in den Stollen hingern, oder?
Ja, dass man sich nicht hinbewegt hat. Und das ist, was viel passiert. Oft wird abgewartet. Man unterschätzt, wie groß so ein Brand sein werden kann, wie schnell er sich entwickelt. Und das ist die größte Herausforderung, dass die Verkehrsteilnehmer sagen, das hier ist gefährlich, jetzt rette ich mich, weil es wird Notausgänge geben. Die Frage ist, wo? Und die soll man dann benutzen, nicht warten.
Aufgrund von euren Erfahrungen, Rune Brandt, welche Sicherheitsaspekte sind eurer Meinung nach am wichtigsten, die ganz zentralen?
Ja, das mit den Notausgängen ist sicherlich wichtig. Was auch wichtig ist, dass es eine gute Lüftungsanlage gibt, sodass man die Rauchgase wegbringen kann von dort, wo die Verkehrsteilnehmer sind. Wenn es ein Richtungsverkehrstunnel ist, immer in Fahrtrichtung wird geblasen. Das heißt, man kann immer rückwärts laufen, dann ist man in Sicherheit. Wenn es einen längeren Tunnel mit Rauchabsauchung, dann sollte es eigentlich nur in der Nähe vom Brandherd Rauch sich ausbreiten. Aber das Ganze muss natürlich detektiert werden. Und dort war die Schweiz wirklich Vorreiter. Der hat verlangt, dass es Rauchdetektoren installiert werden, die noch nicht herkömmlich waren. Die mussten eigentlich erst entwickelt werden. Man muss hier detektieren, man muss hier wissen, dass sie da sind. Dann muss man den Tunnel auch sperren können. Und das ist wichtig. Und auch wenn man sich irritiert, wenn der Tunnel gesperrt ist, vielleicht ist es ja eben ein Brand.
Und ich meine, mit dem Installieren von so Brandmelder, Tunnelrauchmelder und so weiter, was ihr jetzt gesagt habt, auch vom Installieren von Lüftungssystemen, ist es ja auch noch nicht gemacht. Das muss ja auch immer gewartet werden.
Das muss gewartet werden. Und dort sind wir Gott sei Dank in der Schweiz. Also das ist der Schweizer Qualität, was wir hier erleben. In anderen Ländern, ich möchte keinen Namen nennen, ist es weniger so. Man weiß ja auch, dass wenn EU Fördergelder gibt für Infrastrukturanlagen, dann ist es nur für die Erstellung, aber nie für die Wartung. Aber hier in der Schweiz, es wird gewartet in den meisten Ländern, womit wir uns vergleichen. Mhm. Auch Österreich wird wirklich überhaupt kein
Problem. Ich habe jetzt gerade fragen, wie das aussieht in der Schweiz verglichen mit anderen Ländern, weil ihr ja überall ein bisschen unterwegs seid in diesen Tunneln von ganz Europa und sogar außerhalb von Europa. Oder? Also da ist Schweiz, die Schweiz gut?
Oder? Die Schweiz fährt sehr gut. Also dort mache ich mir keine Sorgen.
Trotzdem, Rune Brandt, trotz all diesen Massnahmen gibt es immer noch Tunnelunfälle, 3,3 pro Monat in der Schweiz, Deutschland und Österreich zusammen, auch im Gotthardstrassentunnel. Wir können so von den Verkehrsmeldungen her, sehr häufig habe ich auch an dieser Stelle Verkehrsmeldungen, die wir durchgeben, wegen einem Brand oder wegen einem Unfall im Gotthardstrassentunnel. In welchem Bereich könnte man den sicherheitstechnisch noch optimieren?
Ja, sicherheitstechnisch optimieren. Wir haben ja auch auf die offene Straße Unfälle und das Wichtigste ist sicherlich die Verkehrsführung. Und das ist, was kommt mit den Gotthardstraßentunneln, dass man Richtungsverkehr, also nur eine Richtung fährt, sodass man nicht keine Kollisionen kriegt. Also das ist die größte Gefahr überhaupt.
Und die ist halt jetzt noch?
Ja, die ist noch da, bis die zweite Röhre steht und dann ist das behoben.
Der Rune Brandt, Tunnel- und Brandschutzexperte hier in der Sendung Treffpunkt, wo wir wissen wollen, wie sicher ist es in Schweizer Strassentunnel. Für eine, so eine eigene Analyse zu machen, ist es manchmal auch nicht schlecht. Man schaut mal so ein bisschen noch an einen anderen Ort her. Darum spienzeln wir jetzt gerade nach Norwegen, zum längsten Tunnel der Welt. Noch vor der halben Elfe.
Dicen que buscas tu presa y la alumbras. Y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sábanas le ha prendido fuego. Hasta la mañana, na, 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 na. Siento tu llama, ma, 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 ma. Te juro que yo prendo fácil si es por ti.
Por ti, por ti.
Hasta la mañana, na, 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 na. Caigo en tu llama, ma, 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 ma. Dame tu fuego que no puedo resistir.
No, que, no, que, no, que.
Yo quiero bailar así, así pegaditos. Pa' decirte todo al oído porque te quiero. Eso se resume y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día, que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas. Poquita ropa cuando hace calor, le gusta tomar cuando sale el sol. Que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador.
Hasta la mañana, na, 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 na. Siento tu llama, mamá.
Tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti.
No puedo resistir.
Hasta la mañana, na, 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 na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir.
No, que, no, que, no, que.
Yo quiero bailar así, así pegaditos. Pa' decirte todo al oído. Porque yo te quiero sentir.
Te quiero sentir.
makes up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn. I'm just chasing time again. Thought I would die a lonely man in endless night. But now I'm high, running wild among all the stars above. Melts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time? Beautiful dawn. You're just blowing my mind again.
James Blunt mit «Hi». Verkehrsinfo SRF von 10.29 Uhr in der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Oftringen und Wickertal stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs. Die Fahrbahn ist auf eine Spur verengt. Wie steht es punkto Sicherheit in unseren Tunnel? Dieser Frage sind wir schon ausgiebig nachgegangen in dieser Sendung «Treffpunkt» 20 Jahre nach dem verheerenden Brand im Gotthard-Strassentunnel. Es ist eine Tatsache, die Schweiz ist das Land mit den meisten Tunnel der Welt. Wisst ihr, welches der längste Strassentunnel der Welt ist? Der ist nicht etwa hier bei uns, sondern in Norwegen. Lerdal heisst der Tunnel, im Jahr 2000 aufgegangen und 24,5 Kilometer lang. Der Daniel Theiss aus der SRF Wissenschaftsredaktion ist der Tunnel vor 5 Jahren abgefahren.
Der Lerdalstunnel ist weit aussen auf dem Land zu Norwegen. Es gibt kein Weltrekordschild oder etwas Ähnliches, einfach nur eine nüchterne blaue Tafel, wo draufsteht: Lerdalstunnelen 24,5 Kilometer. Wenn man reinfährt, ist es zuerst auch nicht speziell. Es ist wie jedem anderen Tunnel, der Gegenverkehr hat. Zwei Spuren, eine in jede Richtung. An der Tunneldecke hat es Lampen, die weisses Licht machen. Aber dann, Nach etwa 6 Kilometern kommt das Unerwartete. Blau, gelb und grün kommt beim Licht dazu. Und kurz darauf tut sich eine grosse Felskammer auf. 200 Meter lang und vielleicht 20 Meter hoch. Es hat sogar einen Parkplatz und einen Abfallcontainer. Halten ist erlaubt und genau das macht auch der Lastwagenfahrer vis-à-vis und macht schnell ein Selfie. Spektakulär sieht es aus und wirklich unerwartet. Drei von diesen Hallen, mitten im Berg hinein, hat es im Lehrdalstunnel. Ich bin mit dem Günal Lotzberg unterwegs. Er war der verantwortliche Ingenieur für den Bau des Tunnels in den 1990er Jahren. Wir fahren zusammen in die nächste von diesen Hallen, die etwa in der Mitte des Tunnels ist.
Now we are standing in the middle of the Lehrdal Tunnel. There is a wide mountain hall that is about 24 meters wide. And we have a blue light in, over us. And yellow and green light all the walls. The colors should be like daylight over us and like a rising sun on the side.
Die grosse Felskammer hier in der Tunnelmitte soll so aussehen, wie wenn gerade die Sonne aufgehen würde. Blaues Licht von oben und gelb und grün von der Seite. Hübsch sieht das ja schon aus. Aber nützt das tatsächlich, dass die Leute nicht einschlafen am Steuer?
It's interesting to see that it works.
Es ist spannend zu sehen, dass es funktioniert, wie wir das geplant haben. Die Unfallrate ist tief im Tunnel. Seit der Eröffnung vor 16 Jahren gab es nur 2 größere Unfälle. Man hat mit deutlich mehr gerechnet.
Das gilt auch heute noch, gut 5 Jahre später. Aber ob es tatsächlich wenig Unfälle gibt, wegen der Felskaverne, das kann man nicht beweisen. Neben der Felskammer haben sie aber noch eine andere Idee gehabt, die sie den Tunnel entworfen haben, sagt der Ingenieur Günnar Lotzberg.
Man sieht jeweils nur etwa 800 Meter weit, wegen der Kurven. Deshalb sieht man entgegenkommende Autos nur für etwa 15 bis 20 Sekunden. Wäre es länger, würde das sehr ermüdend wirken. So bleibt man gut wach.
Offenbar funktioniert das Gesamtkonzept im Lehrdalstunnel. Aber ist man da vielleicht langsam auch an einer oberen Grenze bei der Länge, gerade bei einem Tunnel mit Gegenverkehr?
I'm not sure if you could say that this is a limit or not.
Ich bin mir nicht sicher, ob das hier die Grenze ist. Aber man sollte sehr vorsichtig sein, wenn man noch längere Tunnels baut. Das Problem vom Einschlafen am Steuer wird nur größer werden in längeren Tunnels.
Vor allem aber, den Lehrdalstunnel würde man heute anders machen, gerade wenn es um die Sicherheit geht. Das hat mir diese Woche Corinne Chiodini erzählt. Sie arbeitet bei der norwegischen Strassenverkehrsbehörde und hat dort die Oberaufsicht über die norwegischen Strassentunnel.
We would build a Lehrdal tunnel with a separate tube for evacuation.
Eine zweite Röhre würde man parallel dazu bauen. Kleiner und nicht für den Verkehr, sondern nur für Notfälle zum Evakuieren. Es gibt heute andere Vorschriften und da hat der Brand im Gotthardtunnel auch seinen Teil dazu beigetragen. Es hat damals um die Jahrtausendwende in kurzer Zeit gerade ein paar verheerende Tunnelbrände gegeben. Im Mont Blanc-Tunnel, im Tauern-Tunnel und eben im Gotthard.
After the big fires in Mont Blanc and Tauern tunnels, we got a new EU directive on minimum safety requirements in tunnels.
Norwegen hat sehr viele Tunnel. Und Norwegen hat auch sehr viel Elektroauto. Darum ist Corinne Chiodini von der Strassenverkehrsbehörde gespannt, was das für die Sicherheit bedeutet in den Tunnels. Es sei aber noch nicht wirklich klar, sagt sie. Man hat aber bis heute immerhin noch kein Elektrofahrzeug in einem Tunnel gehabt in Norwegen, wo brennt hätte.
We have an overview of fires in our tunnels about how many fires we have in electric cars. And we cannot find any in a tunnel.
Möglich also, dass in Zukunft mit mehr elektrisch auch weniger Brand passiert. Aber da hat man einfach noch zu wenig Daten für eine klare Aussage. Klar ist aber, mit viel Verkehr im Tunnel sind 2 trennte Röhren viel sicherer als nur eine. So wie das jetzt auch beim Gotthardtunnel gemacht wird.
In Norwegen passieren im Übrigen im Durchschnitt 24 Fahrzeugbrände Donau pro Jahr. Bei mir im Studio der Rune Brandt, Expertin in Sachen Donausicherheit und Donaubelüftungssystem, Brand natürlich auch, haben wir schon besprochen mit ihm. Wenn ihr jetzt so zugelassen habt von dieser Reportage her, die Hauen, die hier beschrieben worden sind, quasi für ein Päuschen einzuschalten, was haltet ihr von diesen Hauenpunkten Sicherheit?
Ja, das ist ja eine geniale Idee. Es geht ja gegen, was man sonst sagt. Man soll sich nie im Tunnel aufhalten. Man soll sicherstellen, dass man durchfährt. Und hier macht man genau das Umgekehrte. Aber ich denke, wir haben es vielleicht alle erlebt, wenn man durch einen langen Tunnel fährt, man wird müde.
Mhm. Einfach und schon von der Dunkelheit her, oder?
Von der Dunkelheit, von der Monotonie.
Voilà.
Und daher ist es ja wirklich eine gute Maßnahme, was sie dort ergriffen haben, gesagt, nein, man braucht Ruhe. Es gibt ja nicht so viel Verkehr im Lehrtaltunnel, das ist auch ein Unterschied, aber dass man nicht einschläft, das ist sicherlich wichtig.
Und da kommt ja noch das Licht dazu. Das dann ist ja auch ein wesentlicher Faktor. Oder?
Es kommt Licht dazu und ich weiß auch in anderen langen Tunneln, wenn man Belt überlegt, 18 Kilometer wird das sein, überlegt man auch, was macht man damit, dass man weg von dieser Monotonie kommt, dass man etwas Neues erlebt. In Schweden hat man Kunstwerke in gewissen Tunneln in Stockholm, wo es wichtige Kreuzungen gibt. Aha. Dann kann man auch sagen, man muss mal bei der Affe oder was es sein wird, links drehen.
Wäre es denn auch eine Idee, dass man mit dem Licht noch ein bisschen mehr könnte schaffen, dass man die Monotonie könnte brechen und irgendwie, das muss ja nicht gerade eine Lichtshow sein, aber gleich einfach auch ein bisschen mehr Licht in die Löcher bringen.
Das ist, was auch untersucht wird, also mit Licht ist ein bisschen zweischneidig. Man macht ja Adaptionsbeleuchtung, sodass man sich von Tageslicht daran abgewöhnt zur Tunnelbeleuchtung auf beiden Seiten, also beim Einfahrt und Ausfahrt. Das zweite ist, Licht ist eigentlich, was am meisten kostet, energietechnisch. Klar, ja. Und dann hat man dort einen Widerspruch. Was sollen wir machen? Ja. Und es gibt auch ab einer gewissen Lichtmenge, bringt es nicht mehr. Aber eine Abwechslung, ich denke, das ist eine gute Idee.
Aber kurz noch einmal zu der Reportage, die wir jetzt aus Norwegen hier gehört haben, von dem längsten Tunnel überhaupt. Rune Brandt, was können wir von dem längsten Tunnel in Sachen Sicherheit lernen?
Ja, die Frage ist, was wir lernen, ob wir was wir ihnen beibringen sollen. Also die Frage, man hat ja gehört, die Notausgänge haben gefehlt, das haben wir gewusst. Und die EU-Direktive aus dem Jahr 2004 verbietet ja Shelter. Und das hat man tatsächlich überlegt. Wir haben ein Forschungsprojekt gemacht, auch für Skandinavien mit solchen Sachen. Und in der Theorie kann ein Tunnel lüftungstechnisch unendlich lang sein. Die Frage ist, macht es Sinn?
Mhm. Und dort sind wir, glaube ich, schon ziemlich an der Grenze von der Länge her, oder? Das haben wir deutlich
mitgeteilt bekommen.
Einen Aspekt haben wir bis jetzt eigentlich gar noch nie erwähnt, punkto Brände in so Strassentunnel, nämlich die Menschen, die in so prekären Situationen wie einem Tunnelbrand Hilfe leisten, sehr zentral. Die Feuerwehr. Nach dem Gotthard-Unglück vor 20 Jahren hat man auch hier Erkenntnisse daraus gezogen und einiges gelernt. Was hat es für neue Massnahmen gegeben und wie die Feuerwehrleute mögliche Einsätze trainieren? SRF 1 fragt noch, gerade in wenigen Augenblicken.
Yeah.
Culture Box gehört hier bei Radio SRF 1 am Freitagvormittag. Wenn es in einem Strassentunnel brennt, wird man logischerweise nur eins: flüchten. Es gibt aber Menschen, die genau dann müssen in den Tunnel hineingehen, um Menschen zu retten und den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Feuerwehrleute sind hier ein ganz zentraler Punkt. Und auch dort hat man reagiert. Nach dem Brand im Gotthard-Strassentunnel, der vor 20 Jahren passiert ist. Seit dem 2009 gibt es eine International Fire Academy. Das ist eine Feuerwehrschule, das baust du im Kanton Solothurn. Die Schule ist Ausbildungspartner vom Bundesamt für Strassen Astra. Der Geschäftsführer dieser Feuerwehrschule, der Urs Kummer, sagt, die Gründung der Schule war eine direkte Antwort auf die schlimmen Strassentunnelunfälle, die es Ende 90er, Anfangs Neuer Jahr gegeben hat.
Das hat dann insbesondere auch das Bundesamt für Strassen, Astra, natürlich aufgeschreckt, weil sie selber einige von diesen Anlagen hat. Die hat eine Taskforce eingesetzt. Die Taskforce hat nachher insgesamt, glaube ich, 33 Massnahmen stipuliert und eine davon hat geheissen, es braucht eine Übungsmöglichkeit für Ereignisdienst, allen voran Feuerwehren.
90'000 Feuerwehrleute gibt es laut Urs Kummer ungefähr in der Schweiz und 5'000 bis 6'000 davon sind bis jetzt ausgebildet worden für die spezielle Situation Tunnelbrand.
Die Idee ist eigentlich, dass die Leute hier bei uns die Erfahrung sammeln, für die Bewältigung von solchen Einsätzen, die sie sonst im realen Leben eigentlich nicht sammeln können, weil es eben so Einsätze nur sehr, sehr selten gibt.
Neben Führungskursen, um solche Brände gut und sicher zu koordinieren, gibt es auch praktische Aspekte in den Kursen. Da geht man zum Beispiel in eine extra dafür gebaute Übungsanlage, Übungstunnel im Brünig-Massiv zu Lungern, wo man so Brände nachstellen kann, üben und bewältigen.
Die Leute gehen in der Regel bei uns vom Kurs sehr zufrieden zurück, weil es auch anspruchsvolle Kurse sind, sind aber gleichzeitig zuversichtlich und haben dennoch, so hoffe ich zumindest, auch die notwendige oder den notwendigen Respekt vor so Einsätzen, weil den braucht es nämlich dann trotzdem noch.
Der Urs Kummer, Geschäftsführer von der Feuerwehrschule International Fire Academy zu Baustuhl. Bei mir im Studio vis-à-vis der Rune Brandt, Tunnel- und Brandschutzexperte, der jetzt zugelassen hat, was da vom Herrn Kummer gekommen ist, was der Herr Kummer gesagt hat. Wie sinnvoll, Herr Brandt, findet ihr solche Zusatzausbildungen und Kurs explizit für Brände in Tunnelinnen?
Ja, das ist ja sehr wichtig. Wir wissen ja, Training ist, was man braucht, nicht nur vom Theoriebücher. Und Tunnel sind halt anders als Gebäude. Und daher ist es eine wichtige Maßnahme und sicherlich auch eine wertvolle Maßnahme. Es kommen auch Feuerwehrleute von überall dorthin und machen die Ausbildung hier in der Schweiz.
Trotz diesen Kurs, trotz diesen Ausbildungen, ich meine, das Leben geht weiter, es entwickelt sich Neues, es gibt neue Technologien zum Beispiel. Ich denke, da ist auch schon angesprochen worden, jetzt da, wo wir vom längsten Tunnel vor der Welt geredet haben, die elektrischen Autos, die elektrischen Fahrzeuge. Was ist an elektrischen Fahrzeugen jetzt beim Brand besonders speziell? Was muss man da im Griff haben?
Das ist wirklich schwierig mit den Elektrofahrzeugen. Die können auch selbst anzünden von Batterien. Das ist genau wie den Mobiltelefonen, was wir erlebt haben. Das ist ja gleiche Technologie. Und man kann sie nicht löschen. Also man hat ja in Österreich solche Brände erlebt.
Also man kann die Auto nicht löschen, die brennen?
Das ist so. Man kann es nicht löschen. Man muss es ausbrennen lassen. Dort ist es gelungen, den Wagen in einem Container einzubuxieren und mit Wasser zu füllen. Also das ist wirklich ein Problem. Man muss es, weil die Batterien immer selbstanzündend sind.
Also verstehe ich das richtig? Das ist eine Herausforderung, das ist ein Problem, das noch nicht gelöst ist.
Ja, man hat die Maßnahmen, man weiß, dass es lange brennt. Man weiß auch, dass die Brandleistung, also wie die Wärme, die entwickelt wird, ist nicht größer als bei normalen Autos. So wenigstens das. Das heißt, die Dimensionierung von den Anlagen ist korrekt, aber es dauert nicht nur eine halbe Stunde oder sowas, das kann sogar 24 Stunden dauern. Und das ist dann die Herausforderung.
Wenn man das jetzt so hört, fragt man sich vielleicht, ja, durch das es immer mehr Elektrofahrzeuge gibt, werden die jetzt hier vorgrösser für so Brand?
Ich glaube schon. Ich persönlich habe keine Statistik, aber ich glaube schon, weil es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit und die werden halt größer, wenn die Batterien anzünden. Bei Autos ist es typisch Vergaserbrände und die sind immer klein, die sind ungefährlich. denke, das könnte sein, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird.
Sagt der Rune Brand, Tunnel- und Brandschutzexperte hier bei uns in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1. Umso wichtiger natürlich, dass wir Menschen auch wissen, wie man sich so verhalten in einem solchen Moment. Was können wir als Automobilisten und Automobilistinnen machen, wenn es in einem Tunnel zu einem Brand kommt? Was machen in einem solchen schrecklichen Moment? SRF 1 fragt noch nach vor den Elfen hier. Im Treffpunkt.
Oxford Town, Oxford Town, everybody's got their hands bummed down, sun don't shine above the ground, ain't going down to Oxford Town. He went down to Oxford Town, guns and clubs followed him down, all because his face was brown. Of the color of his skin. What do you think about that, my friend? Me and my gal son, we got mad with the tear gas bomb. I didn't even know why we come. Going back where we come from. Sing a sorrowful tune. Two men died beneath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon. Oxford town, everybody's got their heads gone down. Sunlight shine above the ground. We ain't going down to Oxford town.
Oxford Town, der Titel von Phil Carmen hier bei SRF 1. In keinem anderen Land fährt man durch so viele Röhren wie in der Schweiz. Und obwohl sich sehr viel hat in Sachen Sicherheit in Strassentunnel, so ganz ausschliessen kann man einen Unfall oder eben auch einen Brand in einem so einem Tunnel nie. Frage an Rune Brand, Tunnel- und Brandschutzexperte hier bei mir im Studio. Was sollte unsere erste Reaktion sein, wenn wir in einer solchen Situation sind als Automobilist?
Ja, das Wichtigste ist, wenn man überhaupt fährt auf der Straße, dass man schaut, es gibt auf der Tunnelseite vorne ein blaues Schild, welchen Frequenzen vom Radio anzuwenden sind.
Also Radio hören ist einfach mal eine gute Basis.
Radio
sowieso.
Sowieso und nicht Fernsehen schauen. Also das ist selbstverständlich, weil dann können die von der Tunnelwarte mit den Verkehrsteilnehmern kommunizieren.
Ja.
Und das ist ja sehr wichtig. Die haben ja mehr Informationen als die Bilisten selber. Und das ist, was man braucht.
Das hat jeder Tunnel.
Ja, also jeder hat dann ein Radio, so auch im Ausland, im Lehrtal-Tunnel. Mhm. Ich bin sicher, es gibt auch ein Feeder-Cable, also wo die wirklich, und zum Teil ist auch vorprogrammierten Textreserven in unterschiedlichen Sprachen. In Norwegen wird auch auf Englisch die Durchsage gemacht, zum Beispiel. Also das hat jeder schon.
Das können wir auch, wenn wir in Gotthardtunnel reinfahren, bekommen wir auch in allen Sprachen die Ansage, ja, und den Willkommensgruß.
Ja, genau. Genau.
Wie ist es denn so, also, wenn wir jetzt angenommen in so eine Situation kommen, wie damals, vor 20 Jahren in diesem Gotthardtunnel, was sind die typischen Fehler aufgrund von eurem Wissen, Rune Brand, was sind die typischen Fehler, was man halt eben macht in Panik?
Ja, also es hat sich gezeigt, dass so Hollywood-mäßig Panik entsteht normalerweise nicht. Leute verhalten sich relativ nüchtern, aber verhalten, und viele warten halt und unterschätzen dann, wie schnell diesen Brand sich entwickeln wird. Und dann ist es plötzlich zu spät.
Mhm.
Das sogenannte Pre-Movement-Time muss man reduzieren. Man muss sich in Sicherheit retten.
Das heisst, man muss das Auto verlassen.
Das muss man halt tun. Das heisst, man muss den Schlüssel stecken lassen. Aber wichtig ist, dass man überhaupt den Wagen verlässt. Dann hat man eine Chance.
Und dann halt eben auch, das haben wir ja schon eingangs mal besprochen, den Schildern nachspringen.
Muss man schauen, wo die Notausgänge sind. Es gibt auch grüne Schilder an der Wand, die sagen, welche Richtung man laufen soll. Wenn es nicht gibt und man sich in Rauch befindet, dann gegen den Rauch, weil irgendwann wird Frischluft kommen. Das hat ja Leute geholfen in Kaprun, die sich gegen die Rauchmenge geflüchtet sind. Die haben sich gerettet.
In Deutschland geht man, was die Kommunikation betrifft, glaube ich, noch eine Stufe weiter als jetzt die Kommunikation, die ihr angesprochen habt, jetzt rein durch die Radiofrequenzen.
Das ist korrekt. In Deutschland hat man schon seit längerem Lautsprecher und die altmodischen hat nicht gut funktioniert. Jetzt hat man so Grenzhorn-Lautsprecher, heißen sie, mit einer speziellen Technologie, sodass man kein Echo kriegt. Ich habe es selber erlebt in Elbtunnel, das ist fantastisch. Also die werden jetzt Einsprachen mittels Lautsprecher tun und dann vielleicht sogar Radio abschaffen. Mhm. Tut mir leid.
Ja gut, das ist natürlich sehr traurig, aber es geht um die Sicherheit. Wenn das etwas bringt, dann halt einfach die Lautsprecher aufmachen.
Oder? Ja, genau. Ja. Und das funktioniert und das empfehle ich auch in Ländern, wo es keine klare Richtlinien gibt, was man braucht, als dass mit dem rechtlichen System das funktioniert.
Aber es geht schon noch Luft nach oben. He?
Das ist so.
Und da müssen wir auf diesen Erfahrungen basierend immer wieder weitergehen. Und die absolute Sicherheit, das wissen wir ja auch im Leben, die gibt es auch nie.
Die gibt es nicht. Und als Individ muss man immer denken, ich bin für mich selber verantwortlich. Daher die Selbstrettung, auf das baut das Ganze.
Wir haben wertvolle Hinweise bekommen. Falls wir jemals einmal in eine solche Situation kommen sollten. Rune Brandt ist das gewesen, Tunnel- und Brandschutzexperte zu Gast hier bei uns. Vieles hat sich verändert seit dem schweren Unglück im Gotthardtunnel vor 20 Jahren. Ein Faktor ist eben immer noch ein wesentlicher. Es kommt am Schluss sehr stark auch eben auf das Verhalten von den betroffenen Menschen an, die in ein solches Ereignis hineinkommen.
Was ich will, bist du. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.